Die Regular Season in der DFFL ist gespielt. Wir sprechen über die letzten Spieltage, die absteigenden Teams und ob sie mit unserer Prediction übereinstimmen.
Hallo Leute und willkommen zur neuesten Folge Crunch Time, eurem Flag Football Podcast. Und endlich ist es soweit, wir können über die DFFL sprechen. Und zwar über, wir wissen jetzt alles. Wir können über die letzten Spieltage sprechen, über die Tabelle. Der Finaltag ist klar. Das alles soll ja heute Thema der Folge sein. Aber ich glaube, bevor wir da reinstarten, schauen wir mal auf die letzten 4 Spieltage. Es ist viel passiert. Und deswegen wollen wir uns gar nicht lange aufhalten und starten gleich mal mit dem Spieltag in Oldenburg. Und da gerne, Lasse, dein erster DFFL-1-Spieltag. Warst du selber dabei? Sag mal, wie war's und was ist passiert?
Genau, also letztes Jahr habe ich mal 2 Snaps DFFL-1 Luft schnuppern dürfen. Dieses Jahr habe ich ein bisschen mehr gespielt. War echt schön. Wir haben in einem super geilen Setting gleich gespielt im Marschwegstadion in Oldenburg. Und ja, muss man auch sagen, es waren ein paar schöne Spiele dabei. Grundsätzlich muss man aber, glaube ich, sagen, an dem Spieltag war nicht so unendlich viel Überraschung dabei. Die Spatzen, sowohl auch die Lichtenberg Lions, waren auf dem Spieltag und haben alle ihre 3 Spiele gewonnen. Auch die Augsburg Lions, ich komme mal den Lions durcheinander, auch die Augsburg Lions haben die Spiele gegen die Orcas und gegen Lübeck sehr klar gewonnen. Sie haben das Duell der Lions dann aber sehr deutlich verloren, muss man einfach genau so sagen. Und ansonsten, die Lübeck, Flag Cougars und Trier haben kein Spiel gewonnen. Die Orcas gewinnen nur gegen Lübeck, wenn ich mich richtig entsinne. Und dann haben wir auch schon die oberen 3 Teams abgearbeitet und die unteren 3 Teams, weswegen ich relativ zügig zu den beiden Teams in der Mitte kommen will, und zwar zu den Strelitz Jukes und den Badener Greifs, die das Spiel des Tages gespielt haben, über das wir vielleicht jetzt noch kurz ein bisschen länger reden wollen, weil das jetzt im Nachhinein gesehen ein sehr, sehr entscheidendes Spiel war, was die Tabellensituation angeht. Ich habe am Feld nebenan, glaube ich, gerefft, deswegen habe ich das Spiel leider nicht sehen können, aber Olli hat es sehr, sehr gut verfolgt und ich schalte ihn jetzt einfach mal als Reporter dazu für dieses Spiel. Was ein Match, am Ende entscheiden 2 Punkte, ich sag mal noch nicht, wer gewonnen hat. Olli, nimm uns mal kurz mit durch das Spiel.
Ja, war von vornherein ja schon klar, dass es da um die letzten Plätze im Final Eight geht. Das stand ja schon vorher auf der Tabelle fest. Das heißt, ich hatte am Anfang des Spieltags mit ein paar Spielern von den Greifs zusammengestanden und so gefragt, und wie so der Spieltag geplant ist, was so die wichtigsten Spiele sind, was sie sich vorgenommen haben. Und da war natürlich das Spiel, was für sie das Entscheidendste ist. Und lief nicht gut für die Greifs das ganze Spiel über. Die Dukes haben souverän gespielt, generell ja eine wirklich gute Saison als Aufsteiger.
Ich muss doch noch mal ganz kurz dazwischen grätschen. Ja? Ich sehe gerade, Spatzen waren doch Refs, das heißt, ich war der Whitehead sogar in dem Spiel. Aber gut,
traurig.
Erzähl trotzdem weiter.
Hast du nicht gemerkt, ne?
Es kam mir auf jeden anscheinend Fall in dem Moment nicht so wichtig vor. Aber es war anscheinend so wichtig.
Ja, also es ist knappes Spiel gewesen. Und eben das Besondere war, es war umkämpft und mit, ich glaube, paar Sekunden auf der Uhr. Nee, mit sowas, genau. Die Strelitz Jukes setzen sich ab mit 8 Punkten. Und bekommen den Ball, weil die Greifs nicht es schaffen, den Ball in die Endzone zu bringen. Dann schafft es aber der Blitzer der Greifs, den Quarterback der Dukes in der Endzone zu sacken. Mit dem Safety bekommen sie den Ball und sind 6 Punkte hinten. Schaffen es innerhalb von 40, also glaube ich noch knapp über einer Minute auf der Uhr, übers ganze Feld zu marschieren. Und im letzten Versuch, ich glaube, es war sogar der letzte Versuch, gelingt der Pass auf Micha links außen, also der beide Wege dann gespielt hat, was in so spannenden Spielen natürlich wichtig ist, fängt den Ball, fängt auch den Extrapunkt. Die Greifs fangen schon an zu feiern mit, glaube ich, noch 10 Sekunden auf der Uhr, denken sich, okay, wichtiger Sieg, wir sind jetzt wieder voll im Rennen für den Finaltag. Und dann wirft der Quarterback von den Strelitz Dukes, der an der Stelle einen richtig starken Arm hat, also die Bälle wie an der Schnur gezogen, also großes Kompliment, richtig cool, auch das ganze Turnier schon, über das gesamte Feld innerhalb und zwei Spieler von den Greifs und zwei Spieler von den Dukes springen zum Ball und der Center von den Strelitz Dukes kommt mit dem Ball auf den Boden mit, glaube ich, noch 3 Sekunden auf der Uhr. First Down stoppt die Zeit. Im nächsten Versuch scoren die Dukes und gewinnen das Spiel mit auslaufender Uhr und holen ja extrem wichtige 2 Punkte. Völlig crazy die letzten Minuten. War auch richtig schön zuzuschauen. Und ja, wir kommen ja gleich zu den anderen Spielen, deswegen müssen wir gar nicht so weiter drauf eingehen. Auf jeden Fall werden sich die Greifs das im Nachhinein ja noch ein paar Mal durch den Kopf gehen lassen, was sie da sehr ärgerlich haben liegen lassen. An der einen Stelle würde ich noch sagen, du hast das Spiel angesprochen. Wir haben ja mal unsere Kategorien. Ich würde sagen, Spiel des Tages haben wir jetzt ausführlich gesprochen. Über die Teams des Tages müssen wir nicht sprechen. Das sind die ungeschlagenen Teams da oben an der Spitze. Überraschung war für mich, wie dominant die Lions aus Lichtenberg die Augsburg Lions im wahrsten Sinne des Wortes da überrannt haben. Also das war wirklich, wir haben es halt parallel gespielt, aber ich konnte ja leider nicht mitspielen, nur an der Seitenlinie gestanden, hatte ein bisschen Zeit zuzuschauen. Das war schon ein starker Auftritt. Das hat mich schon überrascht, dass es so deutlich war.
Haben damit ja auch tatsächlich für mich nochmal klar unterstrichen, dass mit ihnen einfach zu rechnen ist. Letztes Jahr schon 3. Platz. Ich glaube tatsächlich, da ist eventuell mit guter Vorbereitung, gutem Scouting und einer krassen Motivation vielleicht sogar mehr drin.
Aha,
definitiv.
Ich erinnere später an unsere Bold Predictions von mir.
Genau, und mit dem Punkt kommen wir aber jetzt weiter, weil wir wollen zu den Bold Predictions kommen und genug noch Zeit haben für Tabelle und allem, was uns dann wirklich interessiert. Aber wir wollen trotzdem die Spieltage nicht zu kurz kommen lassen. Josh, du warst zwar nicht in Würzburg, aber du hast einen Bericht bekommen. Danke da an Martin.
Ja, absolut. Also hier auch jetzt, ich werde auf den Spieltag in Würzburg eingehen mit einer bisschen anderen Struktur, denn, und hier ganz, ganz großes Dank an Martin Lubschik, ehemaliger Center von uns, von also den damalig noch Sparrows, also Spatzen 2, hat in Würzburg angefangen zu spielen, ist jetzt wieder zurück in Würzburg und unterstützt uns hier beim Podcast mit direkten Spielberichten und Spieltagsberichten. Wenn ihr das auch wollt, wenn ihr unseren Podcast noch besser machen wollt, wir sind zwar schon auf vielen Spieltagen unterwegs, aber überall können wir leider auch nicht sein, dann schickt uns gerne per Instagram oder an unsere Mailadresse, werden wir unten auch nochmal verlinken, Informationen zu euch, zu dem Team, zu den Spieltagen. Sowas hilft uns sehr. Deswegen gehe ich hier direkt mal jetzt mit erster Hand Berichte auf den Spieltag ein. Für mich Team des Tages hier die Duisburg Dragons. Sie haben alle Spiele gewonnen und das mussten sie auch. Sie sind ja ein bisschen unter Druck geraten, nachdem sie am Spieltag zuvor viel verloren haben, waren dann nicht in Bestbesetzung da, deswegen hier wieder in Bestbesetzung da, haben wirklich Druck gemacht, haben gezeigt, wo sie hinwollen und haben das dann auch bewiesen, indem sie alle 3 Spiele gewonnen haben.
Sie haben alle Spiele gewonnen, unter anderem gegen Kelkheim, was wahnsinnig stark ist, aber ich weiß nicht, ob du da noch detailliert drauf eingehst, haben gegen Nürnberg, und über die Nürnberg werden wir vielleicht auch nochmal sprechen, mit 1 Punkt gewonnen. Ich glaube, das war wirklich auch so ein wegweisendes Spiel am Ende.
Absolut.
So, aber bitte, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte nur
genau.
Noch mal kurz.
Ich wollte direkt weitergehen zu meinem Spiel des Tages. Und zwar war das hier Waldorf gegen Kelkheim. Die beiden, ja, Altmeister, dieses Spiel war in der Vergangenheit, in der Anfangszeit der DFL, das Spiel in Deutschland. Und dieses Spiel hat es wieder gezeigt. Man muss kleines Sternchen dahinter setzen. Benjamin Kleber, der Quarterback der Waldorf Wanderers und auch der deutschen Nationalmannschaft, war nicht dabei an dem Spieltag. Trotzdem ein high-powered Spiel. Es ging hin und her, tiefe Bälle sind geflogen. Bei Waldorf können auch noch andere Leute werfen, nicht nur Benny. Deswegen war es wirklich in der Two-Minute-Warning, stand es 40-40, Kelkheim war in Ballbesitz. Und sie haben es smart gespielt, haben die Uhr laufen lassen im letzten Drive, viele kurze Pässe, sind inbounds geblieben und haben die Uhr tatsächlich auf 1 Sekunde runtergenommen und waren noch 8 Yards vor der Endzone der Waldorfer. In diesem wirklich entscheidenden Spielzug läuft der Receiver der Kelkheimer dann den Hook ans vordere Pylon und trotz wirklich guter Coverage einen starken Catch, holt sich den Touchdown, dann ganz smart oder in dem Fall dann natürlich ja, irrelevant, aber knien einen Extrapunkt ab. Und wie mir auch berichtet wurde, Kelkam hat sich da übertrieben hart gefeiert, haben sich natürlich verdient. Dieses Sieg ist, glaube ich, auch ein bisschen Balsam für ihre Seele, haben da doch in der Vergangenheit oft gegen Waldorf den Kürzeren ziehen müssen. Ich glaube, Olli, viele Finals gegen Waldorf verloren in den letzten Jahrzehnten, kann man fast schon sagen.
Da würde ich vorsichtig sein. Das stimmt nicht ganz. In den letzten Jahrzehnten
Ja,
nicht.
das stimmt,
Im
da war
letzten
Kelkam auch
Jahrzehnt,
dabei. Ja.
seit ich spiele, ja. Also da gab es die ein oder andere Niederlage. Da können wir mal an anderer Stelle im Podcast nochmal zurückschauen und noch ein bisschen Storytime machen. Aber früher war es andersrum. Ich
Ja.
weiß, die erste Finalsieg, wo ich glaube ich auch schon mitgespielt habe von Waldorf nach einigen Jahren, die haben das gefeiert. Ich glaube, Leute, die Waldorf heute kennen, die können sich gar nicht vorstellen, wie wichtig das für die war. Das nur an der Stelle. Aber sicherlich ein
Ja,
Riesending für Kelkheim. Vielleicht haben
absolut.
sie aber ein bisschen zu viel gefeiert und haben ein bisschen die Konzentration verloren.
Absolut, du sagst es gleich, denn nächstes Spiel direkt Duisburg gegen Kelkheim war auch sehr, sehr spannend, sehr, sehr knapp. Man hat aber den Kelkheimern ein bisschen angemerkt, dass sie platt vom Waldorfspiel waren, weil sie da wirklich alles auf dem Feld gelassen haben. Beide Teams haben kaum tiefe Pässe geworfen. War auch am Ende des Spieltages. Dadurch haben die Drives sehr lange gedauert und es ging tatsächlich mit 14-14 unentschieden in die Halbzeit. Die zweite Halbzeit war dann auch wieder geprägt durch sehr starke Defenses auf beiden Seiten. Kelkheim hat gar keine Punkte mehr gescored und somit hat der einzige Touchdown der Duisburger zum Sieg gereicht. Und hier hervorzuheben, die Nummer 3 von Duisburg, Malik, hat wohl ein super starkes Spiel abgeliefert. Ich glaube, der will allen zeigen, ja, dass es vielleicht ein Fehler war, ihn aus der Nationalmannschaft zu cutten. Ich glaube, ist ein Mann für die Zukunft und wird auf jeden Fall in Flag Football Deutschland noch für Furore sorgen.
Ich glaube, da hast du gesagt, er hat ein gutes Spiel gemacht. Ich glaube, das kannst du so fast jedem Spiel sagen. Ist schon eine Show auf dem Feld. Also
Ja.
gucke ich mir auch gerne an, wenn er da spielt. War ja auch jetzt, kommen wir noch zu in Kelkheim. Also
Ja,
ja, ist schon ein
absolut.
Mann für die Zukunft, definitiv. Und ich weiß nicht, wie alt er ist, aber er ist noch erstaunlich jung.
Ich glaube 19 oder 20, also ist
Ja, also,
ja.
ja.
Genau.
Genau.
Gibt es noch irgendwas zu sagen, außer dass die Würzburg Defense weniger Punkte von Waldorf bekommen hat als die Kelkheim Defense, was ich
Absolut, also hier
spannend
vielleicht,
fand?
man muss mal mit einem Grain of Salt, einem kleinen Körnchen Salz nehmen. Die Waldorfer haben in dem letzten Spiel ihre Ersatzspieler spielen lassen,
Ah, okay.
das hat den Würzburgern dann die Chance gegeben, mitzuhalten. Die Würzburger konnten natürlich vor heimischer Kulisse befreit aufspielen. War eine super Stimmung, obwohl natürlich die Niederlage dann stand, auch in anderen Spielen, wie zum Beispiel gegen Mülheim, hier auch für mich die Überraschung des Tages. Mülheim hatten wir ja fast in unisono als Absteiger gerankt, nachdem Pascal Filipjak, ihr langjähriger Quarterback, sie verlassen hat zu den Longhorns, wenn ich mich richtig erinnere,
Ja, kann
haben
sein, ja.
dann mit ihrem neuen Quarterback stark gespielt und gegen die Würzburger gewonnen. Wir werden nachher noch sehen, ob das wichtig war für die Mülheimer oder nicht. Auf jeden Fall war es für die Würzburger trotz den Niederlagen ein schöner Spieltag, schöne Ausrichtung und auch viele Fans da. War, glaube ich, eine super Stimmung.
Ich würde noch eine
Abschließend,
Sache
ach so,
ergänzen.
ja, bitte.
Ein Team möchte ich an dem Tag noch hervorheben, was mir einfach ja, aufgefallen ist beim Ticker gucken, beim Nachschauen. Die Nürnberg Renegades, die ja wirklich schwach in die Saison gestartet sind, auch in Social Media dafür einiges einstecken mussten, finde ich, haben sehr, sehr Feuer gefangen und sich ja ein bisschen im Windschatten aller Teams, nicht nur mit den zwei Siegen an dem Spieltag, sondern auch davor mit den Punkten und auch so, was dann im nächsten Spieltag kam, nach oben geschlichen im Windschatten und hatten, ohne zu spoilern, doch, es ist ein Spoiler, aber alles zu spoilern, was dann ausgegangen ist, am letzten Spieltag noch Chancen auf den Finaltag.
Absolut.
Also richtig stark, möchte ich gerne hervorheben und wirklich gute Leistung. Ja.
Ja, die Nürnberger haben ja viele neue Spieler auch im Kader dieses Jahr. Und wie du gesagt hast, schwacher Start, aber starke Entwicklung. Und haben sich das tatsächlich dann auch wirklich verdient.
Definitiv. Gut,
Gut, dann
würde ich
geht's
sagen,
von der
nach
Beate-Uwe
Kerkheim.
Kampfbahn in Würzburg immer. Finde ich immer ganz toll, den Stadionnamen auszusprechen, deswegen sage ich es nochmal so explizit. Geht's zum nächsten Spieltag nach Kelkheim. Bevor wir auf die Spiele schauen, kann ich euch sagen, wenn ihr dazu was nachschauen wollt, der Spieltag, sowohl als auch der Spieltag bei den Waldorf Wanderers, wurden beide gestreamt auf dem YouTube-Kanal des AVD. Sehr, sehr einfach zu finden. Wenn ihr euch da Spiele nachschauen wollt, über die wir hier jetzt reden, wenn ihr Flag Football auf höchstem Niveau euch anschauen wollt, manchmal wurden Spiele auch kommentiert. Schaut da gerne rein, ist eine schöne Sache. Immer wenn gestreamt wird, bin ich großer Fan davon und versuche so viel wie möglich mitzuschauen.
An der Stelle auch an irgendwelche Leute, die da mitentscheiden dürfen oder Möglichkeiten haben, gerne mehr. Also gerade DFFL, finde ich, könnte von mir aus jeder Spieltag gestreamt werden. Da sollten wir meiner Meinung nach auch hinkommen. Auch das gerne in einer anderen Folge noch definieren. Also können wir noch mehr diskutieren drüber. Aber gerne, gerne mehr Streams. Ich
Wenn
glaube, das haben wir verdient.
Kommentatoren gesucht werden, ich melde mich gern freiwillig und fahre überall hin, auf eigene
Ja.
Kosten. Das ist kein Problem.
Stimme ich auf jeden Fall zu.
Genau, jetzt kommen wir noch zu dem Spieltag in Kelkheim. Vorweg ein wirklich sehr stark besetzter. Sieben potenzielle Finaltag-Teams waren an dem Tag da vor Ort. Es ging auch für einige eben noch um die Quali, um den Finaltag. Wobei man auf der anderen Seite sagen muss, die Spannung, es sind viele, viele wegweisende Spiele, so vom Thema Standortbestimmung. Aber gerade bei den Top-Teams ging es am Ende weniger um die Qualifikation für den Finaltag als mehr um das Seeding, wer jetzt quasi Erster, Zweiter, Dritter, Vierter ist, was dann kleine Auswirkungen hat, aber auch nicht mehr. Deswegen möchte ich jetzt ja vielleicht kurz so die wichtigsten Spiele hervorheben, ohne dass man da zu sehr ins Detail geht, und damit wir uns dann einfach noch ein bisschen ausführlich auf die Tabelle und auf das ganze Outcome der Saison konzentrieren können. Auffällig auf jeden Fall, wie eng die Spiele waren. Wir hatten zwei Unentschieden, was quasi nie passiert im Flag Football, zwischen den Lichtenberg Lions und den Duisburg Dragons, was schon mal dafür spricht, dass wir da zwei Finaltag-Teams potenziell haben, die ja sehr auf Augenhöhe sind. Wir haben ein Unentschieden zwischen den Kelkheim Lizards und den Munich Spatzen, also auch hier zwei Top-Teams, die auf Augenhöhe spielen. Sehr, sehr spannend. Wir haben die Mainz Legendaries, die mit einem Punkt gegen die Duisburg Dragons verlieren. Etwas überraschend. Die Duisburg Dragons also weiterhin auf dem ja, aufsteigenden Ast. Wäre jetzt falsch ausgedrückt, aber auf dem Höhenflug Richtung Finaltag. Also hier ganz, ganz viele knappe Spiele. Und vor allem ein Spieltag für die meisten Teams von Höhen und Tiefen. Beispiel wäre für mich, Mainz gewinnt deutlich gegen die Augsburg Lions. Dann verlieren sie zu 6 gegen die Munich Spatzen, um gegen die Duisburg Dragons dann wieder 42 Punkte zu machen. Die Munich Spatzen spielen ein leicht ersatzgeschwächtes, gutes Spiel gegen Kelkheim, dominieren gegen die Mainz Legendaries, um dann ja gegen die Lichtenberg Lions deutlich unterzugehen. Die Lichtenberg Lions spielen nur unentschieden, also ihr merkt, wo es hingehen soll. Also es
Ja.
gibt sehr viele Wechsel. Ich muss das jetzt nicht weiter ausführen. Ich glaube, ihr habt es verstanden. Dementsprechend, was ist das Team des Tages? Ich würde mich jetzt an der Stelle, glaube ich, auf die Lichtenberg Lions setzen. Man hätte auch die Duisburg Dragons nennen können. Wir haben über sie gesprochen. Sie sind nicht nur fest fürs Finale qualifiziert. Ich glaube, das ist keine Überraschung. Das ist für euch alle klar. Aber das ist ein Team, die haben jetzt München geschlagen, Waldorf geschlagen. Ich glaube auch Kelkheim. Also, ohne jetzt drauf zu schauen, wer ist wo und wer war mit dabei, die haben gezeigt, die wollen ganz oben angreifen. Und ich glaube, das können sie auch. Deswegen, das Spiel, ja, das ist das Team des Tages für mich. Spiel des Tages, ich habe viele knappe aufgezählt. Ich könnte euch jetzt nicht sagen, guckt es euch im Stream an, entscheidet selber. Gibt einige wirklich tolle Spiele. Und ja, die Überraschung wäre für mich auch, wie gesagt, schwer zu definieren. Ich glaube tatsächlich, der deutliche Sieg der Spatzen gegen Mainz. Ich glaube, das war für mich so, auch selber immer an der Seitenlinie gestanden, überrascht, dass es dann am Ende so deutlich war.
Also Überraschung des Tages muss ich sagen hier, die Dukes verlieren gegen die Mülheim Shamrocks, nachdem die Strelitz Dukes ja tatsächlich alles in der eigenen Hand hatten, mit einem Sieg den achten Spot sicher zu machen. Und wenn man auf die Spiele schaut, dann war das Spiel gegen Mülheim das auf dem Papier einfachste für die Strelitz Dukes. Gleich ihr erstes und sie verlieren es dann doch sehr deutlich mit 22 zu 41. Das hat mich überrascht. Ich saß an dem Spieltag im Auto, war in Italien im Urlaub und habe mir den Live-Ticker und auch ein bisschen Stream angeschaut und muss zugeben, ja, das haben sich die Dukes bestimmt anders vorgestellt. Für die Mülheimer natürlich schön, hat ihnen nochmal mehr Punkte gebracht, aber das ist für mich eindeutig die Überraschung des Tages.
Kann ich dir nicht widersprechen. Kann man genauso sehen, ja.
Dann fahren wir nicht weiter. Vom Taunus geht's nicht weit weg nach Waldorf zum letzten DFL-Spieltag in dieser Saison. Auch da war leider keiner von uns direkt vor Ort, aber wir kommen.
Unser Außenkorrespondent Martin hat wieder zugeschlagen, hat uns hier auch einen Spieltagsbericht geliefert. Zu dem Spieltag muss man sagen, ihr habt jetzt zu dem KKM-Spieltag gemeint, sieben potenzielle Final Eight Teams waren dort. Was heißt es für den Spieltag, wo acht andere Teams waren? Es war eher die untere Tabellenhälfte vertreten. Deswegen, ja, die Waldorfer gewohnt sicher mit drei Siegen haben natürlich auch eher gegen die Teams, die in der unteren Tabellenhälfte zu finden sind, gespielt oder ausschließlich. Für mich Team des Tages die Nürnberger und die Würzburger, die recht sicher ja, den Klassenerhalt sicher gemacht haben, war für beide ja eigentlich schon eine gemachte Sache, aber mit den ersten Siegen des Tages war dann hier alles sicher. Spiel des Tages für mich auch gleich im ersten Slot, die Oldenburg Orcas gegen die Bornheim Badgers. 34 zu 33 für die Orcas und wenn man sich ja die Tabellensituation anschaut, dann war das wirklich sehr, sehr wichtig, denn damit haben sich die Orcas den Klassenerhalt gesichert. In einem Spiel, das mit einem Punkt Unterschied ausgeht, ich glaube, knapper geht es nicht. Wenn
Ja.
ihr da wirklich, was ja, also es geht natürlich wortwörtlich nicht knapper, wenn ihr euch das anschauen wollt, ist es im Stream, schaut es euch gerne an. Herzschlagfinale für beide Teams, da ging es wirklich um alles.
Und es geht ja um noch mehr um alles, da dieses Jahr der Abstieg ja nicht über eine Relegation entschieden wird, sondern per Direktabstieg. Deswegen umso bitterer, glaube ich, hier für die Oldenburg Orcas, die hier auch keine Chance mehr bekommen, den Fehler wieder gut zu machen.
Nee, die Bonner Badgers.
Die Bonner Badgers, die
Andersrum, die
Oldenburg Orcas,
Orcas
die
haben
es
ja
ja
gewonnen.
geschafft haben.
Und
Genau.
genau das muss ich zugeben, wieder, ich habe am Live-Ticker und auch ein bisschen im Stream zugeschaut. War für mich als neutraler Zuschauer, der jetzt kein favorisiertes Team hatte, leider das falsche Ergebnis, denn dadurch waren die anderen Spiele nicht mehr so entscheidend. Wäre es andersrum ausgegangen, hätten die Bornheim Badgers gewonnen, dann wären alle anderen Spiele am Rest des Tages wirklich, wirklich entscheidend für den Abstiegskampf gewesen. So war es dann doch eher deutlich. Ich gehe auf die anderen Spiele im Abstiegskampf nicht ein. Wir wollen nachher den Blick auf die Tabelle wagen und uns anschauen, wie es am Ende dann tatsächlich sich herauskristallisiert hat und welche Teams den Klassenerhalt final geschafft haben, welche Teams dann leider den Weg in die DFL 2 antreten müssen. Aber so viel sei noch gesagt. Worauf ich eingehen möchte, die Badener Greifs an ihrem letzten Spieltag, nachdem wir ja über die Strelitz Dukes geredet haben, hatten es in der eigenen Hand, tatsächlich doch noch das Ticket für den Finalspieltag festzumachen. Nachdem die Strelitz Dukes gestrauchelt haben, gegen Mülheim eben nicht gewinnen konnten, war es für die Badener Greifs im Prinzip angerichtet. Drei Siege mussten her und damit wäre der Final Eight Spot sicher gewesen. Hier kann man ganz eindeutig die Nürnberger hervorheben, denn die gewinnen tatsächlich gegen die Badener Greifs in einem Low-Scoring-Spiel, einem defensive wirklich dominierten Spiel mit 13 zu 6. Die Nürnberger Defense, hier muss man, kann man nicht hoch genug loben, haben die Badener Greifs bei einem Touchdown ohne Extrapunkt gehalten, sich damit tatsächlich noch selbst die Chance gegeben, den achten Spot im Final Eight sicher zu machen. Dafür hätten sie ihrerseits jedes Spiel gewinnen müssen.
Also auch gegen Waldorf.
Also auch ihr letztes Spiel der Saison gegen die Waldorf Wanderers, aber an dem Spieltag war leider, muss man sagen, für die Nürnberger Benny wieder dabei als Quarterback, hat da nichts anbrennen lassen und die Nürnberger Hoffnungen leider damit besiegelt.
Genau. Ich glaube, damit hast du schon ganz gut mal zusammengefasst, was im Waldorf passiert ist. Ich denke, wir werden auf das eine oder andere nochmal zurückgreifen. Aber ich würde sagen, jetzt springen wir mal auf die Tabelle, die jetzt Finale ist. Alle Teams haben 18 Spiele. Genau, und wir möchten das auf zweierlei Weise machen. Einmal natürlich schauen, wie ist die Saison ausgegangen. Aber uns auch selber testen. Wir haben, ihr erinnert euch vielleicht an unsere kleine Prediction. Mal schauen, wie gut waren wir. Was haben wir richtig, was haben wir falsch? Wir haben gesagt, ihr dürft uns ja, an den Pranger stellen, wenn wir daneben lagen, wenn wir euer Team zu niedrig gerankt haben oder zu hoch. Deswegen würde ich sagen, schauen wir doch mal. Ich würde sagen, auf die tatsächlich weniger spannende Seite gucken wir mal nach oben. Ich meine, wir
Ja.
werden uns natürlich noch intensiv um den Finaltag kümmern, um die 8 Teams, die da jetzt drin sind. Wie ist die Saison ausgegangen? Wir
Ja.
haben, also genau, gerne, Josh.
Ja, ich glaube, Olli, wir können uns auf die Schulter klopfen.
Ich mir
Ja,
nicht, ich glaube auch.
dir nicht lasse. Die Wild of Wanderers haben es wieder geschafft, haben als Tabellenerster die Regular Season abgeschlossen. Olli, wir haben es predicted, war vielleicht auch der Homer, also nicht der Homer-Pick, sondern der einfache Pick. Sie
Das
haben.
stimmt.
Genau, sie haben
Genau.
auch Spiele verloren, aber das haben alle Teams. Und damit haben sich die Wild Wanderers eben mit 27 zu 3 Wertungspunkten Platz 1 in der Regular Season Tabelle
Das
gesichert.
sind zwei verlorene Spiele, oder? Eins ein normales und eins in der
In der
Divisional Round.
Division. Genau. Sie
Genau.
haben gegen Lichtenberg verloren und haben gegen Keckern verloren. Genau. Also zwei Teams, gegen die man natürlich auch verlieren kann. Jetzt
Aber
keine.
muss sagen, Waldorf in der Regular Season, trotzdem, dass sie bei einem Spieltag mit nur 8 Mann aufgetaucht sind und einen Spieltag ohne Benny aufgetaucht sind, trotzdem Erster, muss man auch schon wieder sagen, ist schon ein Statement, definitiv auch in Richtung
Definitiv.
Finalspieltag für mich.
Absolut. Genau, dann haben wir dahinter und da, ja, muss ich sagen, da lag ich eine ganze Ecke daneben, die Lichtenberg Lions. Ohne vorgreifen zu wollen, ich habe sie in der Bold Prediction deutlich höher geredet, als ich sie in meinem Regular Season Ranking hatte.
Ich auch.
Also ich habe ihnen das durchaus zugetraut und traue ihnen auch weiterhin viel zu. Aber dass sie in der Regular Season auf Platz 2 sind, spricht auch für eine Tiefe im Kader. Letztes Jahr hatten sie noch einige Spieltage, wo sie doch mehr mit so einer BC-Truppe aufgetaucht sind. Das gab es dieses Jahr nicht. Ja, nur 2 Spiele verloren, haben unter anderem eben die Wanderers geschlagen, die Spatzen geschlagen. Das sind Statements und ja, verdienter 2. Platz und absoluter Kandidat Richtung Halbfinale für den Finaltag. Also ganz starke Saison für Lichtenberg. Und wie gesagt, ich hatte sie auf Platz 5, also da lag ich um einiges daneben.
Absolut. Ich meine, womit wir alle einigermaßen richtig lagen, das kann man jetzt hier als Homer-Pick bezeichnen. Die Munich Spatzen schließen die Regular Season auf Platz 3 ab. Ich glaube, Olli, wir hatten sie beide auf Platz 2.
Korrekt, ja.
Lasse, du hattest sie auf Platz 1, wenn ich mich richtig
Ja,
erinnere.
genau.
Es gab dann doch ein paar Niederlagen, eine gegen die Augsburg Lions in dem divisionsinternen Spieltag, dann eben einem gegen die Waldorf Wanderers und gegen die Lichtenberg Lions. Ich glaube, man kann trotzdem zufrieden sein mit der Regular Season, souverän in die Top 4 geschafft, die ja dann ein besseres Seeding für das Final Four liefern. Und jetzt heißt es, alle Augen aufs Final Eight und ja, Gegner scouten, vorbereiten und dann Gas geben.
Genau, damit.
Ich glaube, ja, gerne
Also ich
lasse.
hätte einfach mit dem
Sorry.
nächsten Team weitergemacht,
Ja.
mit dem vierten Team, das dann eben, wie Josh gerade schon angesprochen hat, auch in der oberen Losgruppe quasi sein wird. Genau, das heißt, da ist der einzige Unterschied im Final Four. Die ersten vier Teams kommen in einen Lostopf und die zweiten vier Teams kommen in einen Lostopf. Das sind die Mainz Legendaries. Ich hatte sie auf Platz 3 in meiner Prediction.
Nicht auch.
Haben wir definitiv da oben gesehen. Ja, nicht so überraschend. Glaube ich, haben eine sehr starke Regular Season gespielt und hätten ja sogar auch noch mit einem Sieg mehr rausgehen können.
Sind ja auch punktgleich mit den Spatzen und da nur im direkten Vergleich eben beim letzten Spieltag jetzt auf Platz 4 gerutscht, hat, wie du gesagt hast, keine Auswirkung. Ich glaube, da können wir auch sagen, wir haben jetzt Mainz auf 3, habe ich jetzt gesagt, ob es jetzt Dritter oder Vierter ist, macht keinen großen Unterschied. Ich glaube, wir lagen da mit unseren Teams jetzt mal, zumindest bei uns bis auf Lichtenberg, sehr, sehr nah an dem Outcome und da würde ich jetzt, glaube ich, auch weitermachen. Die Augsburg Lions, ich hatte sie auf Platz 6, jetzt sind es am Ende Platz 5. Ich meine, das ist nah dran. Haben auch wieder gezeigt, dass sie ein ja wirklich starkes Team sind, die absolut konstant ihre Leistung abrufen können. Haben einen überraschenden Sieg gegen die Munich Spatzen am ersten Spieltag eingefahren, haben einige Punkte auch überraschend liegen gelassen. Also ein Unentschieden gegen Mülheim, glaube ich, ist sicherlich etwas, was sie nicht eingeplant hatten. Aber ja, wenn da alles zusammenläuft, auf jeden Fall auch ein Anwärter aufs Halbfinale. Und ich denke, die Augsburger werden zufrieden sein mit der Regular Season.
Auf jeden Fall, was gerade dieser erste Sieg in der Regular Season, wo sie viel Zeit hatten, sich darauf vorzubereiten, das Tape anzuschauen, glaube ich, ist ein kleiner Wink Richtung Finalspieltag, was da möglich ist. Sie können ganz oben die Teams auf jeden Fall nicht nur ärgern, sondern auch sehr solide mitspielen oder ganz normal mitspielen, um den Sieg mitkämpfen.
Absolut. Ich würde sagen, dann schließen wir das obere Tier im deutschen Flag Football, so würde ich es jetzt mal nennen, hier ab. Auf Platz 6 und Platz 7 die Duisburg Dragons und die KKM Lizards. Beide punktgleich, 21-9 Wertungspunkte. Hier, wie auch bei den Munich Spatzen und Mainz Legendaries, entscheidet der direkte Vergleich. Man muss dazu sagen, wie du schon gesagt hast, Olli, es macht keinen großen Unterschied, ob man jetzt Platz 6 oder Platz 7 ist am Ende. Beide Teams haben wir auch da oben gesehen, auf ein bisschen unterschiedlichen Plätzen. Aber man kann abschließend sagen, zwischen Platz 1 und Platz 7 sind es insgesamt 3 Spiele Unterschied. Also alles eng beieinander. Waldorf mit 27-3 Wertungspunkten, die SG Kelpen Lizards mit 21-9 Wertungspunkten auf Platz 7. Danach fällt es dann ab. Und danach wird es auch spannend, denn wir haben schon viel drüber berichtet jetzt, als wir auf die Spieltage geschaut haben. Am Ende hatten tatsächlich noch 4 Teams rechnerische Chancen auf diesen Platz 8. An den letzten 2 Spieltagen waren es dann 3 Teams, nämlich die Strelitz Jukes, die Badener Greifs und die Nürnberg Renegades, die das Ganze noch hätten sicher machen können. Lasse, wer hat es denn geschafft am Ende?
Am Ende macht es der Aufsteiger. Ich erinnere an irgendwelche Bold Predictions, die gesagt haben, Aufsteiger steht im Final Eight. Die Strelitz Jukes setzen sich ganz knapp durch. Mit dem Sieg eben, jetzt ist er umso wichtiger, deswegen haben wir ihn angesprochen, gegen die Badener Greifs, da sie auch hier punktgleich stehen mit den Badener Greifs und hier dann der direkte Vergleich über Finaleinzug entscheidet oder eben nicht bei den Badener Greifs. Sehr, sehr bitter, die Badener Greifs hatten auf jeden Fall die Season, die wir ihnen gesagt haben, so ein wenig, sind aus dem Schatten von Waldorf und Kelkheim, konnten sie ein wenig rauskommen, aber es hat am Ende dann aus eigener Macht nicht gereicht, um in den Finalspieltag zu kommen. Und die Strelitz Jukes als Aufsteiger, herzlichen Glückwunsch dazu im Finalspieltag. Ich weiß nicht, wie viel sie sich erhofft haben vor der Saison, aber ich glaube, die sind auf jeden Fall zufrieden mit diesem Ergebnis.
Also das glaube ich absolut. Ich bin mir sicher, das Ziel war der Finaltag, weil die haben schon in die Richtung aufgezeigt und ihre Leistung andeuten können. Aber dass es dann auch tatsächlich klappt, sich gegen diese etablierten Teams durchzusetzen, glaube ich, war dann doch überraschend und sehr erfreulich. Ich würde noch einen Satz, wie gesagt, zu den Badener Greifs sagen. Wir haben am Ende die beiden Teams punktgleich. Es ist dann der direkte Vergleich in dem schon angesprochenen Spiel, der dann am Ende über den Finaltag entscheidet. Muss aber hier auch nochmal sagen, dass allein wenn man sich die Statistik der Punkte anschaut, ist es bei den Badener Greifs leider das, was schon länger ist. Sie spielen defensiv schon in der oberen Hälfte mit.
Ja, auf jeden Fall.
Können da auf jeden Fall gegen die meisten Teams halten. In der Offense haben sie die mit Abstand wenigsten Punkte von, wenn man jetzt Nürnberg dazu nimmt, die sich jetzt am letzten Spieltag noch hochgespielt haben, sind die da auch noch mit dabei. Im Vergleich aber zu den anderen Teams, da fehlt einfach die Firepower in der Offense. Und solange sie die nicht bekommen und aufs Spielfeld bringen können, wird es wahrscheinlich schwierig, einfach weil sie auch zu schnell Spiele verlieren gegen Teams, die sie nicht verlieren dürften. Das passierte, glaube ich, diese Saison zu oft. Und dann ist es am Ende ein halber Punkt, ein Spiel, was sie da reingebracht hätte. Und ich glaube, das wäre mit einer besseren Offense dann am Ende möglich gewesen. Sie sind am Umstellen, habe ich gesehen. Sie haben die letzten Spiele da auch mehr gemacht. Aber ich glaube, da fehlt noch ein bisschen was. Und es ist ja grundsätzlich schön, Aufsteiger im Finaltag zu haben.
Hat irgendjemand von uns die 8 Teams des Final Eights richtig? Nein, ich glaube nicht, oder?
Ich glaube tatsächlich, in unserem ursprünglichen Ranking hatte niemand die Strelitz Dukes drin.
Nee. Nein.
Bei mir war es so, ich hatte die Badener Greifs auf Platz 8 gerankt, hatte in meinen Bold Predictions dann gesagt, ich sehe einen Aufsteiger drin. Im Prinzip haben sich meine beiden Predictions geclashed. Nur eine konnte gewinnen und wahr sein. Am Ende haben sich die Strelitz Dukes als Aufsteiger durchgesetzt.
Ja. Also so ist es bei mir genauso auch gewesen. Ich hatte die Greifs drin, ich hatte Duisburg tatsächlich noch eine Ecke weiter unten, hatte aber auch gesagt, ein Aufsteiger schafft es ins Final Eight. Wir hatten, glaube ich, an der Stelle alle so ein bisschen auf die Strelitz Dukes geschielt. glaube ich, so, weil sie auch am souveränsten aufgestiegen sind. Von daher waren wir damals auf Nummer sicher. Wir können sagen, wir hatten recht.
Ich hatte
So, so ist das.
die
Ja.
Renegades drin. Wenn sie so gespielt hätten wie in der zweiten Saisonhälfte, dann wäre
Ja.
es ja auch noch möglich gewesen. Ich glaube, das haben sie sich eher in der ersten Saisonhälfte verloren, wo sie auch in der Division
Absolut.
Spiele teilweise unnötig verloren bzw. unentschieden gespielt haben auch.
Am
Ja,
Ende
ab.
ist es ein halber Punkt. Am
Genau,
Ende
das
ist
ist
es ein
ein
halber Punkt,
Unentschieden
der
gegen
fehlt.
Würzburg, was sie in
Ja,
der
der hätte
Regular
nicht
Season nicht.
gereicht, weil sie im direkten Vergleich drunter
Ah,
gewesen wären.
stimmt.
Aber nichtsdestotrotz sage ich, habe ich auch gedacht, das ist tatsächlich so ein Unentschieden. Dann hätten wir drei Teams mit 13 Punkten. Finde ich cool, hätte ich am Anfang der Saison gar nicht gedacht, dass es so knapp wird, weil, und das muss ich jetzt auch sagen, das nächste Team ja rechnerisch vor dem letzten Spieltag auch noch eine Chance hatte. Am Ende war es dann deutlicherer Abstand, aber wir hatten sie ja auch schon mal mit dabei, dass da rein theoretisch noch was möglich wäre. Und es ist auch ein Team, von dem ich dieses Jahr wirklich positiv überrascht war. Letztes Jahr waren sie eigentlich schon abgestiegen und irgendwie waren sich auch alle einig, dass das in irgendeiner Ecke auch verdient gewesen wäre. Dieses Jahr haben sie uns Lügen gestraft und haben wirklich eine solide Saison gespielt, viele gute Spiele gebracht und am Ende absolut souverän die Klasse gehalten mit Platz 11. Ich glaube, da können die Würzburg Wombats, von denen ich jetzt eben gesprochen habe, wenn das nicht eh schon rübergekommen ist, ja, zufrieden sein, denke ich.
Absolut.
Also.
Ich glaube, kurz noch, bevor wir in die untere Tabellenhälfte schauen, was ich zu dem Kampf um Platz 8 hier noch anmerken möchte. Am Ende für mich ein bisschen wie so ein Fumble Ruski. Ich weiß nicht, ob ihr das Play kennt. Das Trickplay der NFL, wo ein Spieler den Ball absichtlich fallen lässt, um dann doch zum Touchdown zu laufen. Wenn wir uns anschauen, wie dieser Platz 8 tatsächlich zustande gekommen ist, wir haben darüber geredet am Spieltag in Kelkheim am Samstag. Hatten die Strelitz Jungs alles in der eigenen Hand, hätten nur in Anführungsstrichen gegen Mülheim gewinnen müssen, haben das nicht geschafft, haben damit die Fackel an die Badener Greifs weitergereicht, die ihrerseits alles in der Hand gehabt hätten, hätten sie gegen die Nürnberg Renegades gewonnen, haben das aber nicht geschafft. Damit hatten die Nürnberg Renegades wieder alles in der Hand, hätten die gegen die Waldorf Wanderers gewonnen, haben sie auch nicht geschafft und damit konnten die Strelitz Jungs am Ende lachen und sich eben den achten Platz sichern. Also bin ich irgendwie eine interessante und sehr, sehr schöne Story, auch wenn man sagen muss, dass sozusagen drei Niederlagen dazu geführt haben, dass der achte Platz dann doch irgendwann entschieden war.
Ja, nee, also auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Und ja, ich glaube, Würzburg hat mir eben schon angesprochen, auch ein Team, was, glaube ich, im Nachhinein eine super Saison gespielt hat, absolut zufrieden sein können, waren bei mir, ich habe jetzt eben auch nochmal geschaut, auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob sie der sicherste, nee, ich glaube, sie waren Absteiger 3 bei mir,
Genau, ich glaube, wir hatten
nicht Absteiger
sehr
1.
einstimmig Mülheim und die Lübeck-Fleckhugers sozusagen
Im
gerankt
Abstieg,
als
genau. Ich hatte die Wombats
Absteiger.
noch dabei. An der Stelle war ich echt ordentlich daneben, aber gut. Aber wie gesagt, Mülheim 4 Siege geholt, beziehungsweise, glaube ich, 2 Unentschieden, besser gesagt. Sie haben, glaube ich, gegen Augsburg Lions, was ein super starkes Ergebnis ist. Und ich glaube, noch ein Team von oben, ich glaube, es Duisburg war oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, da mit 2 Unentschieden die Punkte geholt. Am Ende auch da
Absolut.
Klassenerhalt. Ich glaube, für die auch ein Riesenerfolg.
Total. Also gerade Würzburg, ihnen war selber sicher, ihnen war selber klar, dass sie als Abstiegskandidat in die Saison gehen, haben aber solide gespielt, haben solide Arbeit geleistet. Und ich kenne einige von dem Team, die haben einen super Zusammenhalt und haben da auch gekämpft für und haben sich das am Ende einfach verdient.
Zeigt auch, dass es hier wieder einem Team gut getan hat, die Liga auf Deutschland komplett auszuweiten. Weil sie ja in der Division hinter den Augsburg Lions, in den Spatzen, unter den Renegades zuvor immer ein bisschen, ja, so dass sehr hart für die war, auf andere Spieltage zu fahren. Und jetzt haben sie auf jeden Fall gezeigt, dass sie doch in die erste Liga gehören. Und ja, das ist sehr schön zu sehen.
Was ich auch interessant finde, da können wir haben jetzt über unsere Predictions fürs Final Eight geredet, dass sie ja doch sehr akkurat waren, 7 von 8. Das klingt so, als wüssten wir sehr viel. Wenn wir jetzt nach unten schauen, hat das nicht alles so gestimmt, wie wir es vorher
Nee.
predicted waren. Man kann aber auch dazu sagen, der Abstiegskampf war tatsächlich eben deutlich spannender über die gesamte Saison gesehen, als der Kampf um zumindest die 7 Plätze an der Spitze der Tabelle. Ja,
Ja,
was ist passiert im Abstiegskampf?
ich würde sagen, er ist nicht nur spannender, sondern auch offener. Also wir haben von diesen Gaps gesprochen. Es gibt diese Gap nach Platz 7. Der achte Platz ist offen. Das war spannend. Und jetzt eben der Abstiegskampf. Ja, wir haben zwei gesprochen, die relativ sicher durch sind. Was ist das letzte Team, was es gerade so geschafft hat?
Ja, die Oldenburg Orcas haben sich eben mit dem Sieg gegen die Bornheim Badgers den Klassenerhalt gesichert. Die Mülheim Shamrocks, um die hier noch zu nennen, auf Platz 12, haben überraschenderweise eben eine starke Saison gespielt. Wir hatten sie doch sehr einstimmig als Abstiegskandidat gerankt. Aber sie haben uns Lügen gestraft und damit haben sie es auch einfach verdient, in der Liga zu bleiben.
Absolut.
Genau.
Wer hat's, wer ist dann, genau, vielleicht muss man noch dazu sagen, die Oldenburg Orcas hatten wir eher höher gerankt, nachdem sie letztes Jahr im
Am
Final Eight
Finaltag waren.
teilgenommen haben. Hier, ja, so als kleine Ausrede sozusagen, wir hatten natürlich nicht alle Informationen, wie ich jetzt mittlerweile erfahren habe. Ihr Quarterback, der letztes Jahr gespielt hat, hat sie verlassen. Damit ist ihr bester Receiver, der tatsächlich auch letztes Jahr in, glaube ich, ein paar Camps bei der Nationalmannschaft dabei war,
Ja,
Lukas
genau.
Fischer, auf die Quarterback-Position gerutscht, hat seine Sache natürlich ganz gut gemacht für so einen Rookie-Quarterback, kann man sagen. Allerdings, wenn der beste Receiver auf Quarterback rutscht, damit natürlich ein Downgrade auf der Quarterback-Position passiert und ein massives Downgrade auf der Receiver-Position, das merkt man. Und ich glaube, das war der ausschlaggebende Faktor, warum Oldenburg doch von Beginn an eigentlich nichts mit den Plätzen im Final Eight zu
Oben
tun
zu tun
hatte
hatte,
und
ja.
eher gegen den Abstieg spielen musste.
Deswegen muss ich aber auch sagen, finde ich es am Ende schön. Ich hatte mich eben mit dem angesprochenen Spieler in Oldenburg auch eine ganze Weile unterhalten gehabt, auch darüber, wie so deren Plan ist. Sie sind ja auch als Uniteam, glaube ich, entstanden, machen jetzt auch die Umstellung, dass viele wegziehen, dass es eine große Umstellung ist. Sie versuchen jetzt einen Trainingsplatz zu finden, wo sie fest hin können, haben jetzt eben mit dieser Spielstätte schon mal einen Ort, wo sie auf jeden Fall konstant Spiele ausrichten können wollen, gegebenenfalls auch ja, größere Turniere selber organisieren. Hat er schon geträumt, er möchte ja, das Nebenfeld nutzen und dann da irgendwie 40 Teams einladen. Wäre ziemlich cool, kannst du gerne machen.
Sehr
Kommen wir
gern.
gerne vorbei.
Wir
Oldenburg hat
kommen
es
auf
gut
jeden Fall.
gefallen. Also von daher freue ich mich, dass da diese Entwicklung einfach weitergehen kann, weil ich glaube, dass die Orcas besser sind, als jetzt in der Saison sie gezeigt haben und sie jetzt quasi nächstes Jahr nochmal eine Chance haben, das zu beweisen, ob es dann für einen Finaltag reicht oder einfach ein paar mehr Siege, das werden wir mal sehen. Aber ich glaube, da steckt Potenzial drin und gerade so die Norden, die Region, ist immer schön, wenn die einfach gestärkt ist und wir eben mit Lichtenberg jetzt ein Top-Team da haben, Strelitz es geschafft hat, wir haben Oldenburg, die in der Liga bleiben. Ich glaube, das tut einfach dem deutschlandweiten Flag Football gut, auch wenn man natürlich jetzt aus unserer Sicht weiterhin große Strecken fahren muss. Aber machen wir doch
Absolut.
gerne.
Ja,
Kommen wir
dann
zu dem nächsten Nordlicht. Genau.
genau, die Lübeck Flag Cougars, wir haben sie auch recht einstimmig als Absteiger gerankt, hat sich leider für sie bewahrheitet. Am Ende ist es der 14., also der erste Abstiegsplatz geworden. Sie haben gefightet, aber die letzten Jahre, muss man sagen, hat sich das schon abgezeichnet, dass dort, ja, der Abstand zu den oberen Teams und auch zu den Mittelklasse-Teams in der ersten Liga dann doch zu groß geworden ist. Lübeck geht den Weg in die zweite Liga. Kann natürlich auch gut sein, hier wieder Erfolge zu feiern, neue Spieler aufzubauen. Es sind auf jeden Fall auch ein paar Spieler, die nicht mehr in der nächsten Saison antreten werden. Ich weiß, Alexander Usyk, der sehr lange bei Lübeck gespielt hat, auf allen Positionen, Quarterback, Receiver, Safety. Ich habe auch selber schon öfters gegen ihn spielen dürfen, hat seinen letzten Snap mit dem Kneel Down im letzten Spiel am Spieltag in Waldorf genommen und ja, seine Karriere bei den Lübeck Flag Cougars damit beendet.
Was sie potenziell aber auch eher verschlechtert in Zukunft, ist auf jeden
Natürlich.
Fall ein vielseitiger, guter Spieler.
Der auch viel Wissen, glaube ich, einfach mitgebracht hatte, ja.
Definitiv, ja.
Ja.
Genau, Lübeck ist auch das Team, was am wenigsten gescored hat in der Regular Season dieses Jahr, glaube ich, auch. Ja, hier bezeichnend, oder was heißt bezeichnend? Definitiv auch ein Grund, glaube ich, oder wahrscheinlich der Hauptgrund sogar, dass da die Offense nicht ganz so performt hat wie in teilweise bei anderen Teams.
Muss man auch sagen, es täuscht fast ein bisschen, dass sie jetzt 14. geworden sind und so knapp an Oldenburg noch dran waren. Lag durchaus daran, dass Oldenburg hinten raus eben noch ein paar Punkte hat liegen lassen, auch wenn sie dann die wichtigen Siege geholt haben. Und Lübeck, glaube ich, am letzten Spieltag zwei Siege geholt hat, glaube ich noch. Und somit natürlich nochmal aus dem ganz unten. Sie waren, glaube ich, fast die gesamte Saison letzter in der Tabelle mit nur einem Sieg. Und da haben sie sich dann, ja, nochmal ein Stückchen nach oben verbessert. Ändert jetzt nichts daran, dass sie absteigen. Sieht aber vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen versöhnlich aus. Haben sich da aber dann eben vor ja, den anderen Aufsteiger geschoben, der nach einem Jahr die Liga dann wieder verlassen wird. Finde ich tatsächlich auch ein bisschen schade. Ich hatte mich letztes Jahr sehr gefreut, dass sie den Aufstieg geschafft haben. Und damit, auch wenn der Name das nicht sagt, mit Frankfurt auch so eine kleine, ja, Football-Hochburg in Deutschland in der DFFL repräsentiert haben. Haben es aber irgendwie nie geschafft, ja, diesen nächsten Schritt zu machen, nachdem sie letztes Jahr aufgestiegen sind. Hat oft so die letzte Konsequenz gefehlt. Die Spiele, die ich gesehen habe, sahen alle gut aus. Es waren alles knappe Spiele, gerade gegen die direkten Konkurrenten. Am Ende irgendwie immer mit einem oder zwei Punkten verloren, hohe Führungen zur Halbzeit weggegeben. Woran das dann liegt, weißt du nicht. Es haben sich, glaube ich, am Anfang der Saison ein, zwei Spieler verletzt, die ihnen sicherlich fehlen. Soweit ich weiß, einer der Top-Receiver von Bornheim ist, glaube ich, seit dem Snowball nicht mehr fit geworden. Also von daher, keine Ahnung, ob das den Unterschied gemacht hätte. Sie werden auf jeden Fall jetzt wieder in die DFL 2 absteigen. Mal schauen, wie sie da dann performen werden. Aber ja, schön, dass sie ein Jahr dabei waren und vielleicht sieht man sich wieder
Genau,
in
die
der
Bornheim
DFL.
Badgers, das Team, das am meisten Punkte kassiert hat, wenn man darauf noch kurz schauen möchte. Das heißt, hier die Defense vielleicht auch mit ausschlaggebend, definitiv dafür.
Genau.
Kommen wir zum
Und
letzten
bleibt nur noch
Team.
ein Team. Genau.
Genau, das die Regular Season auf dem 16. und damit letzten Platz beendet mit, ja, kein Team ist ohne Sieg rausgegangen, haben drei Wertungspunkte geholt, das heißt ein divisionsinternen Spiel, ein divisionsinternes Spiel gewonnen und ein anderes. Das sind die Trier Biber, die ja, damit auch in die DFL 2 absteigen. Auch ein Urgestein, glaube ich, oder sehr lange auf jeden Fall schon in der DFL dabei. Wenn ich mich nicht irre, dürfte mich gerne korrigieren.
Ich weiß nicht, ob sie ein Urgestein sind, auf jeden Fall die letzten Jahre schon ja, immer zumindest vertreten, auch sehr engagiert in der ganzen Community. Auch da ist es ähnlich, wie der Josh eben schon zu den Lübeck Flag Cougars gesagt hat. Auch da geht mit Paul Galle, der ja da seit Jahren der Quarterback war, das Uni-Team ja, gegründet hat, daraus dann der Verein entstanden ist. Ja, auch als Quarterback das Team natürlich nicht nur organisatorisch, sondern auch spielerisch geprägt hat. Auch der wird seine Karriere, weiß ich nicht, beenden, aber er wird auf jeden Fall nicht mehr bei Trier spielen. Das macht Trier nicht nur schlechter, sondern da geht auf jeden Fall auch jemand, der ja die Flag Football Community die mitgeprägt hat, zumindest die letzten Jahre. Ja, also viel Erfolg bei allem, was jetzt bei dir ansteht. Und ja, für die Trier Biber geht es auf jeden Fall in die DFFL 2. Auch da dieses Jahr. Letztes Jahr war es schon knapp, dieses Jahr hat es dann leider nicht mehr gereicht. Und wir können auf jeden Fall gespannt sein, wer danach kommt. Ich glaube, da kommen ganz gute Teams, die sicherlich mithalten können. Die DFFL wird nächstes Jahr noch spannender. Eine Sache würde ich jetzt noch zum Abschluss, glaube ich, draufschauen. Du hast schon gesagt, welche Teams am meisten kassiert haben, am wenigsten gepunktet haben. Welche Teams sind denn statistisch die beste Offense und die beste Defense? Das können wir vielleicht noch anschauen, auch wenn natürlich sowas nicht
Genau, es ist
unbedingt
natürlich
aussagekräftig
immer
sein muss,
nicht
ist mal.
unendlich aussagekräftig, aber ich finde, es ist ja aussagekräftig, weil ich glaube schon, dass das so ist, was wir auch, oder was man vor der Season, wenn ich das tippen hätte müssen, dann hätte ich das genauso getippt, kann man nachher natürlich immer sagen. Die beste Offense der Liga, und zwar mit sehr, sehr deutlichem Abstand, sind die Waldorf Wanderers, die 857 Punkte scoren. Ja, also mit der Nationalmannschaft-Offense an einem Spieltag sogar ohne ihren Quarterback gewesen. Das heißt, da wären tendenziell sogar noch mal, ich würde sagen, 30, 40 Punkte draufgekommen. Muss man schon sagen, sehr, sehr dominante Offense der Waldorf Wanderers.
Absolut. Ich meine, jeder, der Flag Football in Deutschland schaut seit mehreren Jahren, kennt die Waldorf Offense mit Benny als Quarterback. Ich glaube, jeder Starter spielt oder hat in Nationalmannschaft gespielt. Selbst die
Definitiv.
Backups spielen ELF. Also da ist einfach so viel Qualität da. Das ist natürlich verdient. Das ist erarbeitet über die letzten Jahre. Das ist erwartbar, aber das soll hier keinen Abbruch tun von den Leistungen, die die Waldorf Offense Jahr ein und Jahr aus immer wieder bringt.
Genau. Und auf der anderen Seite, das, wie du schon angesprochen hast, sicherlich auch die letzten Jahre immer wieder gezeigt, dass wenn da alle auf dem Feld stehen, wenig an der Münchspatzen-Defense vorbeigeht, die nicht nur in der DFFL jetzt gezeigt haben, dass sie mitunter, also dem einzigen Team, was unter 300 Punkte zugelassen hat, ja, wahrscheinlich die beste Defense stellen, sondern auch international immer wieder gezeigt hatten. Wir hatten über den Adria Bowl gesprochen, dass sie da einige Spiele bei ein, zwei Touchdowns halten. Ja, also ich glaube, dass ja auch, sag ich mal, die prägendsten Teams der letzten
Genau, und
zwei,
auch,
drei Jahre, von daher,
hier
ja,
kann man, glaube ich, die
Bengals.
Nationalmannschaftserfahrung ansprechen, wenn wir uns eine Aufstellung, wir wissen nicht, wie sie genau im Final Eight spielen werden, aber sie könnten theoretisch mit drei, mit vier Nationalspielern Spielern in der Defense auflaufen, mit Sebastian Lessmann auf Blitz, mit Moritz Apfel und Oliver Braunsdorfer auf Coverage und mit Maxi Hillebrand, dem Corner der österreichischen Flag-Nation, noch mit dazu, könnten sie auch mit vier Nationalspielern auflaufen. Ja, zeigt, glaube ich, auch einfach nur vieles, dass man da vielleicht nicht die Falschen auswählt.
Ich muss kurz lachen. Jetzt hast du tatsächlich den Olli Braunsdorfer zu seinem Braunsdorf zu seinem Spitznamen gemacht. Kriegst du auch nicht
Ach
mehr
so,
raus,
oh
ne?
Gott, nee, oh Gott, stimmt,
Hast du
das tut
jetzt
mir
ihn Olaf
leid.
Braunsdorfer genannt? Na, ist okay. Ich glaube, die meisten, die uns hören, kennen den Gag. Alle anderen,
Stimmt, das ist
ja, sehen
ja.
uns, glaube ich, nach, dass wir das jetzt witzig finden. Also Olli Braunsdorf ist natürlich der Spieler und ja. Aber ich finde, das musste ich jetzt kurz schmunzeln. Dass das doch schon irgendwie sehr tief
Ja,
drin
mir
ist.
wurde ja auch so vorgestellt, dass ich zu den Spatzen gekommen bin, muss ich dazu sagen, deswegen.
Ja, Trolls leben länger.
Genau. Also, ich glaube, das war ein ausführlicher Blick auf die DFFL. Wie gesagt, wir werden uns nochmal ausführlich auch dem Finaltag dann widmen, wenn es soweit ist. Ist ja erst im August, oh Gottes Willen. Wir haben Juni, es ist im August, also noch ein bisschen hin. In nächster Zeit. Als kleiner Ausblick, glaube ich, das große Highlight, was jetzt am Horizont erscheint, ist der Big Bowl in 2 Wochen.
Absolut.
Das ja eines der größten Turniere in Europa. Wenn ich, na, ich weiß nicht, ob es noch das größte, also auf jeden Fall ist eines der größten, mit vielen Teams. Da werden wir sicherlich was auch mit euch besprechen, zum Teil vor Ort sein. Und ansonsten laufen die Ligen so weiter.
Ja, im Prinzip,
Und
ja, ich glaube, du hast es gesagt, der Ausblick auf das Final Eight und dann natürlich auch das Final Four für die Damen. Findet ja zeitgleich bei den Finals in Dresden am 1. August-Wochenende statt. Ich freue mich schon riesig. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall alle vor Ort sein, in verschiedenen Funktionen. Ich werde als Schiedsrichter dabei sein. Lasse, du als Coach der Damen, Olli, als Spieler. Ja, wir werden da sein. Wir werden hoffentlich mit euch Kontakt haben. Und in den nächsten Wochen als Ausblick werden wir uns dann natürlich weiter mit der DFL 2 beschäftigen. Hier geht es in die heiße Phase, nachdem die DFL 1 abgeschlossen ist in der Regular Season, die Damen noch ein Spieltag haben. Bei der DFL 2 geht es Schlag auf Schlag weiter. Nächstes Wochenende der Spieltag in Stuttgart, dann nach der Big Bowl Pause geht es weiter in Münster, dann in Augsburg, in Hamburg und so weiter. Also dort freut euch auf spannende Spieltagsberichte, auf ein sich herauskristallisierendes Bild in der Tabelle, und dann natürlich auf die Vorausblicke auf Final 8 und Final 4.